Wir gehen auf Forschungsreise hier in Impuls. Über die Sommermonate sprechen wir hier immer wieder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Auslandsaufenthalte oder über Reisen, auf denen bestimmten Forschungsfragen nachgegangen wird. Wir waren als letztes in den Alpen, haben uns dort angeschaut, wie die Wiederansiedlung von Bartgeiern wissenschaftlich begleitet wird. Heute führt uns unsere Forschungsreise nach Peru in die Anden. Dort hat die Biologin Kim Holzmann sich fast ein Jahr lang im Regenwald aufgehalten. Kim Holzmann, sie ist Doktorandin, arbeitet am Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie an der Uni Würzburg und sie ist jetzt zugeschaltet hier in Impuls. Frau Holzmann, hallo.
Guten Tag.
Frau Holzmann, ein Jahr im Regenwald, wie darf ich mir das vorstellen? Wie sieht da so ein typischer Tag aus?
Darf man sich auf jeden Fall sehr aufregend vorstellen. Der Tag fängt typischerweise früh an und hört spät auf. ist geprägt von definitiv Kaffee. Man ist zum Glück in Peru. Es gibt sehr starken und sehr guten Kaffee.
Ah, sehr gut, super.
Und relativ wenig Schlaf, aber dafür auch unglaublich spannenden Eindrücken. Also ja, typischerweise steht man mit dem Sonnenaufgang auf und dann wird erstmal der Rucksack gepackt oder er ist schon gepackt. Man hat oft um die 30 Kilo auf dem Rücken dabei und ja, dann geht es meistens zu Fuß los. Also dadurch, dass ich tatsächlich Höhengradienten, also sozusagen Berge erforsche, hat das bei mir meistens mit sehr viel Wandern zu tun. Also es kann von halbe Stunde bis 3-4 Stunden dauern, bis man dann tatsächlich die Untersuchungsfläche erreicht. Und wenn man dann an der Untersuchungsfläche ist, dann geht man eben seinen Forschungsfragen nach. Kann sehr spezifisch sein. Also man kann sich das so vorstellen, man stellt verschiedene Sensoren auf, Kameras und so weiter, was auch immer man gerade erforscht. Und das nimmt auch meistens ein paar Stunden in Anspruch. Dann hat man hoffentlich irgendwas zu essen dabei und irgendwann muss man zurückwandern und ist letztendlich den ganzen Tag, also von morgens bis abends draußen an der frischen Luft.
Sie haben schon gesagt, Höhengradienten, das ist ein Teil der Forschungsfrage, mit der Sie sich beschäftigt haben. Was war das genau? Was wollten Sie untersuchen? Was Höhengradienten müssen Sie uns kurz erklären?
Höhengradienten sind an sich, ist das ein Thema, das schon sehr, sehr lange erforscht wird. Also Alexander von Humboldt hat vor 200 Jahren an sich schon damit angefangen und hat sich dafür interessiert, wie ändert sich zum Beispiel die Vegetation entlang von Berghängen. Also man sieht ja, dass sich das einfach unterscheidet. Man hat natürlich unten im Regenwald auf 200 Meter nicht die gleiche Landschaft wie oben dann auf 3000 Meter. Und uns interessiert insbesondere die Frage, wie verändern sich diese Tiergemeinschaften entlang von diesen Gradienten. Also was eigentlich ja jeder weiß, auch einfach intuitiv, wir haben im Regenwald sehr viel mehr Tiere, also mehr Individuen, aber auch mehr Arten als oben dann auf 3000, 4000 Meter Höhe. Und was aber erstaunlicherweise noch gar nicht so bekannt ist, ist, warum ist das eigentlich so? Also was sind die treibenden Faktoren von dieser Biodiversität?
Woran liegt es? Haben Sie da jetzt erste Hinweise oder Anhaltspunkte finden können, woran das liegt, dass es eben oben weniger ist als unten?
Letztendlich ist das natürlich was, da gibt es schon sehr viele Hypothesen dazu und einer der, die Haupthypothese ist an sich Temperatur, also dass die Tiere sich einfach mit der Temperatur verändern und dass es oben einfach zu kalt wird, also da haben wir nicht so viele Arten, die angepasst sind und die überleben können, aber es ist tatsächlich deutlich komplexer als das, also Ressourcen spielen da auch eine zentrale Rolle, wie viel Nahrung können die Tiere finden oder auch sowas wie die anderen Artengemeinschaften, also wie verstehen sich die Artgemeinschaften, wer ist von wem abhängig, also das ist an sich ein Riesennetzwerk und ja, für mich ist letztendlich die Temperatur der wichtigste Faktor und stellt sich momentan auch als der absolute Schlüsselfaktor heraus. Das sind aber noch Analysen, die auf jeden Fall noch nicht ganz abgeschlossen sind.
Okay, Temperatur ist aber ein gutes Stichwort, weil also wenn man denkt, eine Expedition in den Regenwald, dann stellt man sich das ja eher muckelig warm vor. Aber Sie haben da, glaube ich, was ganz andere Erfahrungen gemacht, nämlich eine Kältewelle. Wie überraschend kam das?
Sehr. Für uns deutschen Expeditionsforscher auf jeden Fall sehr überraschend und wir waren auch absolut nicht vorbereitet. Man lernt aus Fehlern. Also ab jetzt werde ich auf jeden Fall mal Handschuhe, Mütze und warme Jacke mit in den Regenwald nehmen. Tatsächlich, wenn man dort mit den Leuten redet, die schon länger vor Ort sind, die kennen das Phänomen. Das heißt dort Friache auf Spanisch. Und das hat man eigentlich mehrmals im Jahr. Also vor allem in den dortigen Sommermonaten gibt es immer wieder 3-4 Tage am Stück, teils auch bis zu einer Woche, an denen die Temperaturen halt wirklich extrem sinken können. Also wir hatten dann Temperaturen von 9 bis 10 Grad und das im Kontrast zu einer normalen Durchschnittstemperatur von 24 bis 30 Grad. Also das ist einfach ein sehr, sehr starker Kontrast und ja, es hat uns auf jeden Fall deutlich überrascht, aber es war auch ein bisschen ein Glücksmoment für uns, weil naja, wir sind Forscher und Man interessiert sich natürlich für solche Phänomene und für mich war dann direkt die Frage, naja, wie funktioniert das eigentlich? Also wie können Tiere damit umgehen, die ja eigentlich an so eine deutlich wärmere Durchschnittstemperatur gewöhnt sind? Sind die darauf eingestellt oder ist das für die vielleicht sogar tödlich? Und deswegen haben wir einfach relativ spontan dann eine Forschungsfrage daraus gemacht und das ein bisschen genauer untersucht.
Wie reagieren diese Tiere auf so Kälteeinbrüche, Kältewellen?
Ja, die finden das nicht so schön. Also so wie wir. Man hat das direkt gemerkt, dass der Regenwald ist normalerweise einfach ein sehr, sehr lautes Habitat, sehr aktiv. Man sieht überall Tiere. Man hat einen unglaublichen Lärmpegel, einfach durch die Diversität, die man dort findet. Aber innerhalb wirklich von Stunden wird es stumm. Also es ist unheimlich. Man fühlt sich wie in irgendeinem schlechten Film oder so einem Horrorfilm, weil man einfach plötzlich nichts mehr hört. Und ja, das hat natürlich uns irgendwie gezeigt, dass die Aktivität abnimmt. Was wir nicht wussten, ist, ist es nur die Aktivität, die abnimmt, oder sterben die Tiere tatsächlich? Also, wenn wir jetzt gerade über die Insekten nachdenken, das sind sehr kleine Tiere, die sind ektotherm, also die passen sich mit ihrer Körpertemperatur an die Umgebungstemperatur an. Und wenn man sich vorstellt, dass plötzlich deine Körpertemperatur nicht mehr 24, sondern 10 Grad nur noch beträgt, ist natürlich die Frage, können die das überhaupt überleben? Und glücklicherweise hatten wir nach dieser Kältewelle nochmal eine weitere Expedition ein paar Monate später und konnten dann natürlich wieder die gleichen Sachen untersuchen und haben aber festgestellt, dass die Diversitätslevel wieder fast auf normalem Stand sind. Außer die Dunkelkäfer. Bei den Dunkelkäfern sah das ein bisschen anders aus, aber bei den Säugetieren oder bei den anderen Insektengruppen, zum Beispiel Bienen oder auch die anderen Arthropoden, Spinnen und so weiter, hatten wir eigentlich wieder die regulären Level. Also die hatten sich wiederholt, was für uns ein Zeichen ist, dass es anscheinend noch nicht tödlich ist. Aber definitiv könnte es gerade mit dem zunehmenden Klimawandel auch irgendwann gefährlich werden. Also wenn die Schwankungen noch stärker werden sollten oder noch länger andauern sollten, dann ist wahrscheinlich der Toleranzbereich ein bisschen zu gering, als dass das dann wirklich noch so einfach geht. Also ja, in Zukunft könnte das auch anders aussehen.
Jetzt haben Sie einen Insekt erwähnt, den Dunkelkäfer. Auf den wollte ich in jedem Fall zu sprechen kommen. Sie haben nämlich in Ihrem Bericht gibt es ein Foto und es ist wirklich ein unfassbar aussehendes Insekt. Also ich versuche mal zu beschreiben. Ich hatte als erste Assoziation einen Motorradhelm aus einem sehr brutalen Science-Fiction-Film. Also so metallic-blaue Farbe mit einem riesigen schwarzen Horn, das ganze Handteller groß. Also ich vermute ja bei einer Biologin, dass sie ein großes Interesse, auch eine Affinität zu allen möglichen Tieren hat, aber wenn einem sowas begegnet, muss man da nicht auch mal schlucken oder greifen da mal die Fluchtreflexe? Das finde ich schon wirklich irre.
Tatsächlich ja, also gerade wenn man das erste Mal in den Tropen ist und vielleicht die Tierarten doch noch nicht so gut kennt, dann ist man auf jeden Fall sehr, sehr überrascht. Und als ich das erste Mal den Käfer gesehen habe, also wir sprechen jetzt hier von einer Art, die leider keinen deutschen Namen hat, aber das ist Copropharneus lanzifer, einer der größten Dunkelkäfer der ganzen Welt und der größte Dunkelkäfer Südamerikas. Schwerer als ein Kolibri, also die können bis zu 20, 30 Gramm schwer werden. Und als das erste Mal so ein Käfer an mir vorbeigeflogen ist, wusste ich einfach gar nicht, was ich da eigentlich gerade gesehen habe. Also ich dachte an einen Vogel, aber es war halt zu laut für einen Vogel, es war irgendwie zu schwer. Ja, und als ich gemerkt habe, es ist ein Dunkelkäfer, war ich natürlich auch ziemlich perplex. Und ja, doch, man muss auf jeden Fall schlucken. Und nicht nur das erste Mal, sondern auch immer wieder. Also auch wenn man sie schon oft gesehen hat, es ist immer wieder faszinierend, dass sowas einfach fliegen kann. Also das ist, als würde ein LKW abheben und plötzlich durch die Luft fliegen.
Holzmann, Sie sind schon sehr weit rumgekommen, von Finnland bis Thailand habe ich gesehen, Arizona, Philippinen, jetzt ein Jahr im Regenwald in den peruanischen Anden. Was war da für Sie das beeindruckendste Erlebnis oder was ist besonders in Erinnerung geblieben?
Sehr, sehr viel. Also, das ist wirklich unglaublich schwer, das auf ein Erlebnis oder auf ein Schlüsselerlebnis zusammenzufassen. Einfach weil, ja, also Regenwald, Tropen, die sind einfach absolut beeindruckend, überwältigend. Das sind einfach Biodiversitätslevel, die können wir uns hier überhaupt gar nicht vorstellen. Man läuft ein paar Schritte durch den Regenwald und man entdeckt an jeder Ecke irgendein neues Insekt. Und ja, das macht es für mich manchmal schwierig, weil ich komm nicht voran. Also, ich bleibe normalerweise stehen, wenn ich irgendeinen Insekt sehe, ich mache Fotos, möchte wissen, was ist das für eine Art. Das kann man nicht mehr machen dort. Also man muss sich das ein Stück weit abtrainieren, sonst ja,
Zu
brauchst du
viel.
für 5 Meter irgendwie den ganzen Tag. Aber ich würde mal sagen, so für mich eines der beeindruckendsten Erlebnisse im Regenwald war auf jeden Fall auf einer unserer tiefsten Stationen auf 250 Meter Höhe. Gibt es eine Forschungsstation, also ganz in der Nähe von dem großen Manu-Nationalpark. Und dort gibt es einen Untersuchungsturm, der ist 60 Meter hoch. Er steht mitten im Regenwald und man kann auf diesen Turm klettern mit einer besonderen Ausrüstung. Und dann befindet man sich plötzlich 60 Meter über dem Regenwald. Ja, und das haben wir irgendwann mal tatsächlich zum Spaß vor Sonnenaufgang gemacht, weil wir uns dachten, das sei ja wahrscheinlich schön, wenn man von dort oben den Sonnenaufgang erlebt. Und auch wenn es ein bisschen schwierig ist, um 4 Uhr aufzustehen und dann nachts mit Stirnlampe loszustapfen und man weiß, man hat noch einen ganzen Tag Feldarbeit vor sich, aber das hat sich unglaublich gelohnt. Also, wir sind auf diesen Turm geklettert, im Dunkeln mit Stirnlampe und dann bist du dort oben 60 Meter über dem Regenwald und siehst halt diese Weite, also diese unglaublich grüne Weite vor dir. Und am Anfang ist noch alles nebelverhangen, man hat die Wolken, man sieht eigentlich nur weiße Wand. Und dann, wenn die Sonne aufgeht, dann lichtet sich der Nebel und man sieht die ersten Aras dann von den Bäumen hochfliegen und man hört einfach, wie der Wald erwacht. Und das ist einfach ein Moment. Ich glaube, das prägt sich ein und ja, das hält auf jeden Fall die Motivation aufrecht, dass man einfach weitermacht und dass man sich immer wieder auf Expeditionen freut.
Die Biologin Kim Holzmann von der Universität Würzburg hat sich für fast ein Jahr lang im Regenwald in den peruanischen Anden aufgehalten für ein Forschungsprojekt, das die Diversität in tropischen Gebirgen untersucht, entlang eines Höhengradienten. Über die Expedition haben wir gesprochen in unserer Reihe Forschungsreisen hier in Impuls. Frau Holzmann, vielen Dank.
Sehr gerne, immer wieder.